Das Vorgebirgsmagazin aus dem Studio Merten.
Jupp, nun halt doch den Schnuss. Da kündet wieder das Studio Merten mit dem Neuesten aus dem Dorf.
Ja, das stimmt. Ich habe wirklich das Neueste aus dem Dorf. Mein Vorsprecher hat recht. Guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Vorgebirgsmagazins. In dieser Sendung geht es um eine besondere Persönlichkeit aus dem Vorgebirge. Lassen Sie sich einfach überraschen. Und nach dem Gespräch, das ist heute so gegen 10 vor 10, dann habe ich noch ein paar Veranstaltungstipps aus der Region für Sie. Mein Name ist Dietmar Ballner. Schön, dass Sie uns zuhören. Heute stellen wir eine besondere Persönlichkeit aus dem Vorgebirge vor, nämlich einen Mann, der in Merten lebte und wirkte und vor 30 Jahren im Alter von 84 Jahren verstarb. Georg Gierlich, als Pilot von kleinen Motor- und Segelflugzeugen, machte von sich reden, da er in vielen Dingen unkonventionell handelte und auch oft unmögliche Dinge möglich machte. Aber auch zu seinem damaligen Elektrogeschäft in der Mertener Beethovenstraße gibt es einiges zu erzählen. Das können am besten die beiden Heimatforscher Dr. Horst Bursch und Franz Levenkaul, die ihn noch gut gekannt hatten, denn die beiden haben ganz viel zusammengetragen, was nun in einer 68-seitigen Broschüre im Eigenverlag erschienen ist. Otto Ganser suchte die Autoren auf und erfuhr viele spannende Geschichten und Anekdoten von ihnen.
Ja, jetzt bin ich zu Gast bei Franz Levenkaul in Merten und ich freue mich, dass ich Sie besuchen durfte aufgrund dieser Broschüre, die Sie mit Ihrem Mitautor Dr. Horst Bursch zusammengestellt haben, zusammengesucht haben. Ja, erstmal herzlich willkommen bei mir, bei uns hier an unserem Mikrofon.
Dankeschön.
Auch Ihnen.
Ja, ich danke auch, Herr Ganser, dass Sie gekommen sind. Ich denke, es ist ein wunderbarer Nachmittag jetzt und wir haben bestimmt was zu erzählen.
Dieses Buch über Georg Gierlich, er wird auch Schorsch Gierlich, besser gesagt, genannt, ja, war eine bekannte Persönlichkeit hier in Merten oder sogar im ganzen Vorgebirge. Ich fange mal mit Ihnen an, Herr Dr. Bursch. Sie haben ja auch persönlich gekannt, ja, sogar in jungen Jahren schon. Vielleicht etwas darüber, ehe wir jetzt dann etwas in den Hintergrund gehen, über die Person mehr sprechen, vielleicht diese Geschichte von damals in Ihrer Jugend.
Ja, ich wohnte ja früher in Hemmerich mit meinen Eltern und Großeltern in einem Haus zusammen und meine Eltern und Großeltern waren bei Schorsch Gierlich, er wurde auch hier im Vorgebirge allgemein Schöch genannt, der Schöch, Kunden. Und so hatte ich also schon ziemlich früh Kontakt mit diesem sehr ungewöhnlichen Mann, der oft nach Hemmerich kam, in die Nachbarschaft, da lebte die Familie Raderscheid und Schorsch Gierlich war mit Herrn Raderscheid gut befreundet. Und ich will es kurz machen, wir hatten viel Kontakt so untereinander und ab und zu ging ich mal ins Geschäft und musste eine Batterie kaufen oder eine Glühbirne und es wurde immer ein Gespräch gehalten und eines Tages kam er bei Raderscheids aus dem Haus, ich war gerade auf der Straße und Schüler, 16, 17 Jahre alt und der Schorsch, in kurzer Hose, keine Armbanduhr, die Kappe schräg auf dem Ohr. Junge, hast du los, einen runden Fluch mit mir zu machen? Ja, den Eltern schnell Bescheid gesagt, die waren sehr erstaunt, gaben ihr Platzett. Dann ging das ab in seine Mercedes nach Hangela. Unterwegs wurde sein alter Kamerad Bruno Weber, auch ein ganz bekannter Hangelaer Flieger, eingeladen in der sogenannten Dorotheenstraße, in der Dorotheenstraße in Bonn. Und dann ging es ab nach Hangela. Und da wurde aus dem alten Schuppen, der heute noch steht, das ist wirklich ein uraltes Ding, eine Pützer Elster herausgewuchtet. Wir beide, der Schöch und ich, zerrten dieses uralte Flugzeug, das in den 50er Jahren gebaut worden ist, heute ein Oldtimer, aus der großen Flugzeughalle, die vollgepfropft war mit allerlei Fluggerät, um anschließend einen Flug zu machen. Er wollte mir das Fliegen beibringen, was auch gelang. Aber vorweg noch ganz kurz, eine Ratte huschte über ein Gesims und Schorsch nahm den erstbesten Bremsklotz unter einem Flugzeug weg, schmiss ihn haarscharf an allen Tragflächen vorbei auf die Ratte, sie entkam und Schorsch atmete auf. Glück, das wäre dürr, also wenn er jetzt eine Tragfläche oder etwas anderes getroffen hätte. Jedenfalls, er ließ mich einsteigen. Ich wollte rechts einsteigen, sagte, das geht nicht, du bist höck, meine Schüler, du musst fliegen. Er ließ mich also links einsteigen auf den Pilotensitz. Dann wurde der Motor angeschmissen, es klapperte und rappelte. Das war ein uraltes Flugzeug, da gab es kein Funkgerät und nichts, auch keine Uhr. Alle Zeiger hingen hin und her und als der Motor sich beruhigt hatte, war auch alles ruhig, die Zeiger waren ruhig. Er sagte, wo hast du die Hand? Ja, am Steuerknüppel. Siehst du unten die Pedale? Ja, setz die Würste drauf. Und dann gab er auch schon Gas. Die Maschine, nach kurzem Anrollen, hob ab, gewaltig kletterte sie und dann zeigte er mir mit Ausschlägen des Steuerknüppels und der Pedale, wie man Kurven fliegt, wie man rauf und runter geht. Und dann waren wir schon über die Siegmündung hinweg Richtung Autobahn, A555, und dann sagte der im Verteilerkreis, da waren wir ungefähr 500 Meter hoch, setz das Rad auf der Autobahn und da gehst du bis Wessling geradeaus. So ging das dann auch. Und dann hat er mir mit Daumenbewegungen angezeigt, links, rechts, oben, unten. Ich hüpfte etwas auf und ab. Und das Rad, ich konnte das Rad links sehen, das war auf 500 Meter Höhe auf der Autobahn bis über die UK Wessling. Dann machte er mit dem Daumen nach links. Das hieß also Richtung Vorgebirge. Es war dunstig an dem Tag, Herbst. Dann übernahm er das Steuer. Ging ganz tief runter, der brach grundsätzlich immer alle möglichen Gesetze. Der würde heute, wer weiß, was an den Hals kriegen. Aber er machte alles möglich. Der landete auch außen und nahm Leute mit und fingierte Notlandungen und was weiß ich. Und dann brauste er mit mir im Tiefstflug über Hemmerich, wo wir ja gerade noch kurz zuvor gewesen waren. Und es war Herbst und kalt und meine Großeltern und Eltern, die stochten noch den Ofen, natürlich mit Holz und Briketts. Und mein Opa, der kam gerade mit so einem Aschenkasten raus und durch den Motor Luft sog, sehe ich heute noch, wie die Asche in 20 Meter weitem Schweif durch den Garten saust. Da war die weg. Dann kurfte der mit mir ein bisschen über Hemmerich rum, im Messerflug. Die Maschine ist also nicht ganz kunstflugtauglich, aber sie kann Steilkurven fliegen. Und über Rösberg fing er an zu plaudern. Frage, kannst du nach Ushalle? Und ich hielt es sehr gut aus. Und dann ging er noch tiefer runter. Der flog unterhalb der Hangkante um den Märtener Kirchturm. Den sehe ich 5, 6 Mal den Kirchturmhahn auf Augenhöhe vorbeikommen. Und alle Leute winkten und er machte das Fenster auf bei sich rechts und dann kam ein Luftzug rein und er winkte und dann wurde noch eine Trina-Begrüßung an der Bahn. Ich weiß nicht, wer Trina war. Und dann ging er mit mir in Sechtem auf die Hasenjagd. Das war vielleicht toll. So 15, 20 Meter runter, Motor gedrosselt, dass die Maschine gerade noch sich hielt. Die Autos hielten alle an auf den beiden Straßen nach Kardorf und Märten. Überall standen Futter und Zuckerrüben und dazwischen hoppelten die Kaninchen und Hasen in breiter Phalanx. Und dachten, jetzt kommt ein großer Raubvogel von unten runter. Dann hat er mich wieder steuern lassen. Daumen nach hinten, Knüppel anziehen Richtung Bonn. 2 rund um den Drachenfels, die Landung hat er gemacht. Das war eine tolle Flugstunde.
Ja, Herr Levenkohl, das war jetzt schon ein richtig schöner Einstieg von Dr. Bursch. Aber Sie haben ihn ja auch gekannt.
Ja,
Georg Gierlich ist 30 Jahre tot.
Aber und, ich bin 85 auch.
Und Sie sind, Sie haben ihn gut auch kennenlernen können und haben ihn ja auch schätzen gelernt. Was war das für ein Mensch?
Ein ganz lieber, zuvorkommender, hilfreicher Mensch. Folgende Situation. Er hat einen Elektriker gearbeitet im Haus und wie der weg war, da stand der Herd und sämtliche Kochtöpfe unter Strom. Der nächste Elektriker war der Jährisch Jährlich. Sehr Jährlich, das und das ist passiert, ihr müsst kommen. Der hat nicht Utsch noch ausgesagt, der hat nicht, aber hat den Morgen gemacht, der ist mitgegangen, hat die Sache behoben und da funktionierte wieder alles, was gehört, Jung. Nee, das war Jährlich. Und das war auch diese Zuvorkommenheit von dem, das war sein Verderb. Man hat ihn die Judmütigkeit ausgenutzt bis zum Anschlag. Man hat ihn nicht bezahlt, man hat ihn bestohlen, also ist ihm alles schief hier. Und aus dieser Hinsicht ist er auch, Herrin ist aus diesem Vorgang hervorgegangen, durch die Judmütigkeit. Das war eine Abkürzung von Herr, dieses Herrin. Ich unterhielt mich mit jemandem, der sagte, der Herrin. Ich sag da bitte nochmal. Ja, Herrin. Sag ich, was heißt Herrin? Ja, weiß ich nicht. Dann sagt er, will ich das erzählen. Und die Oma, die kam aus Waldberg, die hieß mit dem Vornamen Regina. Und die hatte die Situation bei der Regins erfasst. Die Jählis waren zu judmütig. Da hat die Oma Regina die Kandaren angezogen. Und da kam der Herr, Regin wurde zu Herrin umgetauft. So ist der Name Herrejin geboren worden und heißt bis heute noch im Volksmunde Herrejins.
Ganz interessante Geschichten für mich auch, weil ich weiß ja noch nicht so viel darüber. Ich gebe jetzt mal zurück ins Studio und dann nach der Musik sprechen wir weiter. Ja, und da Sie so viel zu erzählen haben, Herr Dr. Bursch und Herr Levenkaul, haben Sie natürlich sinnvollerweise auch ein kleines Buch, eine Broschüre herausgegeben. Die liegt mir jetzt hier vor. Und da haben Sie ganz viel zusammengetragen. Das ist vieles von Ihnen, was Sie erzählen konnten, ist drin. Vieles, was Sie zusammengetragen haben, auch an Fotos oder sonstigen Dingen. Und daraus ist dann dieses Heft geworden. Wer hatte denn die Idee, Herr Dr. Bursch, Sie?
Ja, eigentlich beide. Wir haben immer schon mal über den Schorsch, gesprochen. Und irgendwann kam dann so die Idee, Mensch, irgendwie müssen wir mal das für die Nachwelt festhalten. Der äußere Anlass war dann, dass Schorsch Gierlich vor 30 Jahren verstorben ist in Reichersberg am Inn, seiner zweiten Heimat in Österreich, direkt an der deutschen Grenze. Und da haben wir gesagt, Mensch, jetzt gucken wir mal, was haben wir eigentlich? Und wir hatten viel. Erstmal eine Menge Fotos, zum Teil von Georg Gierlich selber, die er uns damals zur Verfügung gestellt hatte, zum Abfotografieren, Dokumente der Franz Levenkaul, der hatte hochseltene Dokumente, uralte Zeitungsausschnitte, einen sogar aus den 30er Jahren, wo also sehr viel Interessantes drin stand. Das ist also, würde ich sagen, das seltenste Dokument, was hier in dieser Broschüre auch drin ist. Und viele Leute haben uns viel erzählt. Wir hatten einen guten Zeitzeugen, der jetzt genau wie Sie, Herr Ganser, auf demselben Stuhl saß, nämlich der Josef Furate aus Merten. Der hat bei ihm seine Lehre gemacht und auch noch ein Jahr als Geselle gearbeitet, hat sehr gute Prüfungen gemacht. Und der konnte uns über seinen Meister, den Elektromeister und auch Elektroingenieur Georg Gierlich, eine Menge erzählen. Und der hat auch, abgesehen von einem sehr umfangreichen Textbeitrag, uns einige Fotos zur Verfügung gestellt, die auch in diesem Büchlein abgedruckt sind. Und viele Leute haben mündlich berichtet, so dass wir zum Schluss ein Bild eben hatten. Und ich kannte ihn noch sozusagen ganz spät, auch aus seiner österreichischen Zeit. Er war im Krieg einige Jahre auf mehreren Feldflugplätzen dienstverpflichtet, auch als Kommandant und vor allen Dingen als Fluglehrer in der damaligen Flugschule, die in dem Augustiner Chorherrenstift Reichersberg untergebracht war. Und dadurch bekam ich sehr viele Informationen aus allererster Hand damals von ihm. Wir haben eine Woche da Urlaub gemacht, das hat er uns für uns vermittelt. Und wir sind zusammen überall hingefahren, zum Beispiel auf einen Flugplatz Wels. Der ist heute halb militärisch und halb zivil. Und lustig, wie Schorsch immer war, stieg er aus, er wusste ja Bescheid, wollte aber nicht die Schau abziehen und fragt dann zwei wachhabende Soldaten, indem er salutierte, militärisch, als in Zivil angezogen natürlich, wo sind hier die Flegelsieger? Die hatten aber gut verstanden, was gemeint war und wiesen uns dann entsprechend den Weg. Aber so war er. Und überhaupt seine ganze Sprache, er sprach das Märtener Blatt, wie man es höck nimi hört, sozusagen. Das hier rollte er, da war sie ganz stark bei ihm ausgeprägt. Und das war vor allem auch in Österreich noch. Wir waren dort bei einem Gutsbesitzer, einem Ökonomierat. Da hatte Schorsch Gierlich eine Jagdgelegenheit, die er mir da auch noch mit vermittelt hat. Ich durfte bei ihm einen Rehbock schießen, den habe ich auch bekommen, das war mein Erstling. So, jetzt kommt der Ökonomierat, ein würdiger alter Herr, ein Kleiderschrank von Mann, ein Österreicher, reinsten Geblütes. Und der Schorsch, zierlich, klein, steht neben ihm, die Hälfte von dem Ökonomierat, und sagt, ne Herr Ökonomierat, ich muss euch hier der Dr. Bursch und seine Frau vorbei und der Bröck vorstellen. Das hatte der so in seinem Schnodderton dahin gehauen. Das klang natürlich in österreichischen Ohren wie ein Adelstitel. Das von war wichtig, das hatte der Ökonomierat auch mitbekommen. Ne, Herr Ökonomierat, und der Dr. Bursch, der kann auch jeder sich so eine Rehbock schießen, aber freilich. Und so ging das permanent. Schorsch hatte da das Sagen, aber in einer sehr humorvollen Art und Weise. Noch eine Episode, das zeigt das, was der Franz eben erzählt hat, der Herr Franz Levenkaul. Er war jedoch Soldat, Kommandant auf mehreren Flugplätzen. Und da waren wir im Kloster Erla. Er nahm 2 Flaschen Wein mit, Überraschungsbesuch bei der Oberin. Oberin öffnet nach Klingeln die Tür, Ihr Maid, der Herr Oberleutnant, im schönsten Österreichisch. Der Herr Oberleutnant überreichte die 2 Flaschen Wein und sie erzählte dann, ohne dass er einen Impuls gegeben hätte, wie gierlich in den schlimmen Zeiten des Dritten Reiches einmal das ganze Kloster von einer Kompanie SS-Soldaten freigehalten habe durch einen einfachen Trick. Die wollten das Kloster beschlagnahmen und Schorsch hatte 6 Leute Wachmannschaft unter sich und sagte, das ganze Kloster ist schon belegt. Wir haben ja hier 2 Kompanien Leute, das geht nicht. Und hatte vorher ein paar Betttücher und Handtücher und ein paar Uniformteile an den Fenstern rausgehängt. Damit war der Fall erledigt. Dann sagt der Schorsch spitzbübisch, wie er war, und dem SS-Typ, dem habe ich abends noch ein Hasebrot serviert. Ich habe aber für ein Katz gestäubt. Das war so typisch Schorsch-Jährlich.
Ja, das, Herr Levenkohl, das war doch bestimmt ein Mensch so direkt aus dem Volke, ne?
Ja, es war eine Sonderausstattung. Das kann man nicht lernen.
Das haben Sie gut ausgedrückt.
Ja. Nee. Jährlich, da war ich auch einmal. Ich hatte mal einen Staubsauger bei ihm geholt. Ich war zu Hause und wer es nicht da hat, war der Staubsauger. Ja, muss ich ja umgehen. So, jährlich, funktioniert nicht. Gehst drauf ins Real, anderen raus, Schnur rein. Und da hat sich eine Fremdarbeiter hat der sich montiert. Nee, da macht er mit dem trockenen Gesicht die Schnur wechseln, wegtun. Und das war für den, was nebensächlich, was hauptsächlich sein musste. Aber dem, seinen Sinnen und Trachten, war ja vorwiegend Fliehe. Fliehe, Fliehe, Fliehe. Der floh über den Sportplatz, wenn die am Spielen waren, warf während Spielzeit den Ball ab. Die da war eine Frau hier, den habe ich so ein Heft gegeben. Ach, setzte der Schösch. Der hat eine Freundin gehabt neben uns zu Hause. Da kam auch manchmal ein Strauß vom Himmel gefallen. Und die Frau, die war voll begeistert, sagte, das werde ich mal aber zu Gemüte führen, was sie da aufgeschrieben haben. Also die war hellblau begeistert, wie die den Schorsch da vorne auf dem Titelbild und auch noch die Begebenheit von der Nachbarin, was die Freundin vom Schorsch war. Und der war nicht nur vorübergehend bekannt, da kann man nur sagen, der war Deutschland bekannt als Lier.
Ja. Ja, ich glaube, wir haben noch viel, viel mehr zu erzählen, aber ich gebe jetzt erstmal wieder zurück ins Studio und dann melden wir uns wieder aus dem Hause Levenkohl im Gespräch mit Franz Levenkohl und Dr. Horst Bursch. Bis gleich. Ja, ich bin immer noch hier im Gespräch mit Franz Levenkohl und Dr. Horst Bursch. Wir sprechen über Schorsch Gierlich, dem Flieger, dem bekannten Flieger hier in Merten. Er ist vor 30 Jahren verstorben und darüber haben wir auch schon gesprochen, aber es gab auch so ganz interessante Sachen, das habe ich hier gelesen, dass auch eine Nichte von Konrad Adenauer, dem ersten deutschen Bundeskanzler, mit ihm geflogen ist oder Flugschülerin war. Ja, vielleicht dazu etwas, Herr Dr.
Ja, also man muss dazu sagen, der Schorsch Gierlich hat eine unglaubliche fliegerische Karriere hingelegt. 1905 geboren, guter Jahrgang, wie meine Großmutter und andere, die ich gut kannte, sage ich jetzt mal augenzwinkernd. Sehr früh hat er das Fliegen begonnen am Rodderberg bei Mehlem, gegenüber dem Drachenfels, mit anderen Bonner Jugendlichen und anderen jungen Leuten, auch aus dem Vorgebirge, etwa den Gebrüdern Schaden. Ich habe noch den Gerhard Schaden gut kennengelernt, das war ein unmittelbarer Nachbar von mir, wir wohnten Haus an Haus nebeneinander, auch schon leider lange tot. Und dort hat er erstmal das Segelfliegen gelernt, auf sogenannten Schulgeleitern, Zöglingen auch genannt. Mit Gummiseil wurden die Flieger in die Luft katapultiert, flogen natürlich nur kurz. Aber Schorsch hatte damals schon ein gutes Gefühl und flog, wie es so schön hieß, allen davon. Und das hat er gesteigert, hat dann alles gemacht. Richtigen Segelflug dann auch in Hangela mit Windenstart und Motorflugschein gemacht. Direkt auch die Lehrbefähigung als Fluglehrer. Und dann hat er etwas ganz Tolles gemacht. Er hat gemerkt, ich kann sehr gut fliegen, ich mache jetzt alles. Und dann ist er nach Darmstadt gefahren, völlig unvorbereitet für die Leute dort und hat sich dazu Kunstflugprüfung gemeldet bei einem berühmten Professor, der war Meteorologe und Fluglehrer, der Professor Dr. Georgii hieß der. Und bei denen, die waren ja ganz ungläubig in Darmstadt. Was will der denn hier, der Mann da aus der Gegend von Bornes im Fürgebirg? Was hat da für eine? Ja, da hat der Schorsch den aber mal was vorgemacht. Der brauchte gar nicht weiter da zu üben. Der hat das ganze Kunstflugprogramm mit Rollenkehren, Loopings und was dazugehört, Trudelflug absolviert. Die haben nur noch gestaunt. Und er ist sogar selber kurze Zeit dahinter Kunstfluglehrer geworden. Der hat alles gemacht. Der hat alle Kleinflugzeuge, die man sich überhaupt vorstellen kann, geflogen. Ist dann auch nach Göttingen zeitweise gekommen. Die Deutsche Versuchsflugsanstalt hat da Materialprüfer gemacht. Was Jahre später auch noch die Bundeswehr hat ihn zum Teil später noch angefordert. Als bereits schon in die Jahre gekommenen Mann. Und er hat vor allen Dingen in den 30er Jahren unglaubliche Wettbewerbe erfolgreich bestritten. Er ist zum Beispiel als allererster mit einem Segelflugzeug nonstop von der Wasserkuppe in der Rhön über 340 Kilometer bis Berlin-Tempelhof geflogen, hat eine tolle Landung hingelegt. Das hat ihm keiner mehr nachgemacht. Und das bei widrigem Wetter. Und hat also augenzwinkernd erzählt, er hat dafür auch einen Ehrenpreis und eine tolle Urkunde bekommen und hat mir mal augenzwinkernd erzählt, und wie ich gestartet wurde, war so schlecht, weil wir sind in der verkehrte Richtung geflogen. Sagt er, das hat aber nur gemacht, um einen Bart zu erwischen, der ihn in große Höhen trug, um dann Richtung Berlin fortzusegeln. In einem Buch, was mein Sohn Achim ausfindig gemacht hat, aus den 30er Jahren, steht das sogar drinne, dass da wird dieser Rhön-Wettbewerb erwähnt, und zwar ist das ganz interessant. Da steht nämlich drin, dass der Flugzeugtyp, mit dem Schorsch Gierlich geflogen ist, das war ein Rhönadler, das war ein sehr privilegiertes Flugzeug für die damalige Zeit, das privilegierte Flugzeug für die fortgeschrittenen Fluglehrer war. Das hat Schorsch nicht erzählt, aber in dem Buch steht das drin. Und das ist das Interessante, wir haben, der Franz Levenkaul und ich, wir haben immer wieder die Erfahrung gemacht, all das, was so nach Fliegerlatein und Flunkerei aussieht, ist wahr. Mit seiner berühmten Sprache hat er natürlich vieles, ich sag mal, sehr humorvoll dargestellt, sodass es so klingen könnte, als sei das alles geflunkert. Es ist nichts geflunkert. Auch die berühmte Notlandung, in Anführungsstrichen, in der Nähe von Lechenich, bei Erb, da wollte er eine Freundin besuchen, hat einen Flug gehabt von Langela nach Merzbrück, hatte den damaligen Amtsbürgermeister Ditz aus Bornen vor sich sitzen. Er saß hinten am Steuerknüppel in der Klemm 25, und fingiert eine Notlandung, sagte, ne, Herr Bürgermeister, hat er die Stichflamme, ist der Motor kaputt, ich muss landen. Da war natürlich nichts kaputt. Und der Bürgermeister Dietz hat natürlich von der Aufregung die Stichflamme gesehen. Und Schorsch legt eine Rumpelandung hin, ohne zu verunglücken. Das ganze Dorf lief zusammen, auch der Dorfpolizist. Und natürlich auch die Freundin war im Anmarsch. Das war natürlich hochpeinlich. Was jetzt? Schorsch fingierte schnell eine Reparaturtat, so als würde am Motor irgendwas reparieren, und sagte, ich muss weiterfliegen nach Merzbrück. Herr Polizist, machen Sie die Startbahn hier frei. Und der Polizist hat dann die Leute zur Seite gedrängt, dann ist der Schorsch im Rübenacker wieder gestartet Richtung Merzbrück, und das ist ruchbar geworden. Und dann wurde Schorsch quasi im halbmilitärischen Bereich, in Hangela früher schon, in die Borkenberge versetzt. Und das war neben der Rhön das deutsche Segelflugzentrum. Und da hat er erst richtig Karriere gemacht und die richtigen Leute kennengelernt, die ihn auch wegen seines Könnens in die richtigen Positionen gehievt haben. Er hat ein Fliegerleben hingelegt, halbmilitärisch, militärisch im Zweiten Weltkrieg. Und jetzt muss man zu seiner Ehrenrettung sagen, er war kein Nazi. Das wurde ja eben schon deutlich, als er gegen die SS da operiert hatte. Er hatte nie seinen Humor verloren. Er hat den Leuten geholfen, wo er helfen konnte. Das wurde mir von vielen, vielen Leuten in Deutschland und in Österreich erzählt. Dem Franz auch. Und sein Credo war, du musst das Pflege im kleinen Finger haben. Fliegen war sein Ein und Alles. Und da drin war er auch ein richtiger Tausendsasser. Er hatte einmal einen kleinen Unfall. Hat auch so nett erzählt, in Oerlinghausen, bei Bielefeld. Er hing am Seil, wie er sich sagte, ob er jemals hätte, fing das Schiff an zu trudeln, Schiff gleich Flugzeug. Was jetzt? Et ging nüs mi, hätte ich die Fliegerbrille auf die Stirn geschoben, mich losgeschnallt, die Knie angezogen, den Steuerknüppel nach vorne gedrückt, ein Stoßgebet zum lieben Gott, und dann ging es abwärts im Flachtrudelflug. Sagte, und das Schiff, das krach in die Böhm, und ich mit Boots und Hemd kaputt, rob up der Bottom. Und alle meinten, er wäre tot. Er hatte sich aber hinter einem dicken Baum versteckt. Und dann kam die Suchmannschaft und fand die ganzen Trümmer, aber Schorsch war weg. Und er stand hinterm Baum und lachte sich halbtot und ist direkt eine halbe Stunde später ins nächste Flugzeug geklettert und sagte dann, wie er mir das so schön erklärt hat, ach, wisst ihr was, das Dünger ist in der Trudre gekommen, das Fahrwerk war zu schwer. So war er.
Ja, Herr Levenkohl, das ist ja schon ganz spannend, was Herr Dr. Burschgraser erzählt hat. Aber Sie haben ja bestimmt auch noch ganz viele Erinnerungen. Und ich glaube, dazu passt gleich natürlich auch mal wieder ein Titel. Über den Wolken von Reinhard May würde dazu gut passen. Nicht?
Also, ja. Ja, der Titel ist wunderbar, der passt zu dem, wie zu ihm geschrieben, kann man sagen. Ja. Aber der Schorsch hatte einen Jugendfreund, das war der Willi Heckenbach. Und im Kloster war ja ein Mädchenpensionat. Und die, Sie wissen ja, wo in Asis versammeln sich die Adler. Ne? Und da wurden ja auch Zettelchen geschrieben. Und der Briefkasten, da war am Fahrrad die Lenkstange. Da wurde der Handgriff abgezogen, da wurde dann die Post übermittelt. Und die Mädchen wussten Bescheid und so weiter und so fort. Und Kloster war der Hauptarbeitsplatz beruflich vom Schorsch Jährlich. Und er war ja nun gewitzt und hellwach. Und wenn die Märten oberen nach Alpen musste, wer fuhr sie dahin, der Schorsch Jährlich. Und wenn er dahin ging, da war ja ein geweckter, gereichter Bursche, hat ein Taschentuch aus der Tasche gezogen. Und da fiel zuerst der Rosenkranz auf der Erde. Und dann hatten die Schwestern ja hohe Achtung vor dem frommen Herrn Jährlich. Nee, das fromme Jährlich, das ist doch so Schlitzohr, würde man dafür sagen. Nee. Schlitzohr, wissen Sie, wo der Name herkommt? Schlitzohr? Nee. Früher die Handwerker, die mussten so und so viele Touren machen, da bekamen die ein Ohrring ins Ohr. Und die sich wachten und trugen so einen Ohrring und waren nicht in der Bruderschaft drin. Da ist man hingegangen und hat ihnen die Ohrringe ausgerissen. Und dadurch ist das Schlitzohr entstanden. Mhm. Nee, ich meine, der Schorsch hatte nie einen Ohrring angehabt und hat doch, wenn ich jetzt gesagt habe, Schlitzohr, man sagt jetzt einem Menschen, der so ein bisschen außerordentlich ist, das hätte man so Schlitzuhr.
Ja.
Ne? Und das war im Sinne des Wortes, neben seinem Können als Ingenieur und Meister, war auf der anderen Seite auch ein Schlitzuhr wie in dem Bilderbuch.
Gut, dann lassen wir das mal so stehen. Ich gebe zurück ins Studio und zu der Musik, über die wir eben schon gesprochen hatten, über den Wolken.
Über den Wolken.
Ja, Herr Dr. Bursch, gerade in der Pause haben Sie mir was erzählt, was auch doch ganz spannend wäre. In Sechtem, da waren irgendwelche Flugtage.
Ja, das war 1955 und zwar fand ein Flugtag statt, genau am 21. August 1955, und zwar auf den abgeernteten Feldern des Obhofs von Sechtem. Da ist heute Rollrasen, da könnte man jetzt schon wieder einen Flugtag veranstalten. Der Anlass äußerlich war der, Deutschland hatte für die Motorflugzeuge jetzt wieder die Lufthoheit bekommen. Für den Segelflugzeug bereits 4 Jahre zuvor. Und die rührigen Vorgebirgsaviateure, so nenne ich sie mal, die Piloten, das war der Schorsch Gierlich, das waren die Brüder Schaden aus Roßdorf, die hatten dann zusammen mit anderen Vereinen einen riesigen Flugtag organisiert. Mit Motorfliegern und Segelfliegern. Und interessanterweise wurde dabei der Jungfernflug gemacht mit einem Flugzeug, das heute als Oldtimer noch fliegt, 64 Jahre alt. Es ist ein Doppelrab, die Mösch. Ganz merkwürdiges Segelflugzeug. Das hatte der Vorgebirgsfliegerverein selber zusammenmontiert, als Bausatz gekauft und dann hat Schorsch Gierlich den Jungfernflug gemacht. Und weil das so gut geklappt hat, hat er gleich 2 weitere Probeflüge gemacht. Und das klappte alles ganz, ganz wunderbar. Und diese Mösch, wie gesagt, ist also ein Flugzeug, das heute noch fliegt. Und als Oldtimer ist heute auch auf anderen Flugsätzen immer ein begehrtes Objekt zu sehen, auch im Fluge natürlich dann zu sehen. Und Schorsch Gierlich hat dann aber auch Motorflug an dem Tag durchgeführt. mit manchen Leuten, auch mit dem eben genannten Peter Raderscheid aus Hemmerich, meinem ehemaligen Nachbarn, mit dem er ja so gut befreundet war. Und das war ja auch genau der Ort, wo er mit mir, wie er so schön gesagt hat, auf die Hasen gegangen ist, mit der Pützer Elster damals, als ich noch Jugendlicher war. Flugtage wurden dann nach seinem Ableben später nochmal auf der Vorgebirgshöhe am Römerhof veranstaltet, 1992 zum Beispiel. Und da ist zum Beispiel ein Sohn von mir, der Bernhard, mit der Mösch dann geflogen, allerdings mit einem Piloten, der auch unser Heft hier gekauft hat, dem Georg Linden aus Wesseling, den wir hier herzlich grüßen.
Herr Levenkohl, ja, Sie können ja bestimmt auch eine Anekdote über Georg Gierlich, dem großen Flieger hier in Merten, erzählen.
Er hatte eine Tochter, die heute in Amerika lebt. Ich glaube, wenn es gut geklappt hat, eine Freundin von der Tochter hat ihr gleich ein Heft nach Amerika geschickt, wo sie sich jetzt nach Märten erinnern kann, was da alles so vor sich gegangen ist. Und der Schorsch List, der war auch den armen Menschen sehr zugeneigt. Er hat manches Auto voll Klamotten geladen, hat die in Österreich an die Ärmsten der Armen verteilt. Und das war immer sein Credo, helfen, helfen, helfen. Das war die schönste Erlebnisse für den, wenn er irgendwo eine gute Tat tun konnte.
Ja, also solche Menschen sind wichtig, denke ich, dass es solche gegeben hat und vielleicht auch irgendwie hier in der Gegenwart noch gibt, aber sicherlich in einer anderen Art und Weise. Aber ich denke, so besondere Menschen, die so herausragend als Persönlichkeit gewirkt haben, ich glaube, das ist schon etwas ganz Wichtiges. Und deshalb ist es auch wichtig, dass solchen Menschen dann ein Büchlein oder eine Broschüre gewidmet wird. Und vielleicht können wir noch dazu sagen, wo dieses kleine Werk bekommen ist, also bei Ihnen, Herr Dr. Bursch.
Ja, bei mir zu Hause und auch bei Franz Levenkohl zu Hause, wo wir jetzt hier sind, hier in Merten in der Offenbachstraße 55 und bei mir in der Spätzwegstraße 64 in Deersdorf.
Wenn Sie es nicht mitbekommen haben, liebe Hörerinnen und Hörer, dann können Sie sich gerne auch bei uns im Studio Merten melden und wir leiten dann die Informationen weiter.
Josef Vorrate, der war sehr darauf bedacht, dass sein Lehrmeister mal festgehalten wurde, weil er sich so gut mit ihm verstanden hat, dort eine wunderbare Lehre abgeschlossen. Er war bei Zeiten selbstständig und den hatten wir hier mal sitzen, wo sie jetzt sitzen, von drei, nachmittags drei bis abends um acht. Und er ist nach Hause gegangen und hat 18 DIN A4 Seiten fehlerfrei geschrieben über Georges Gierlichs Leben und seine Lehrzeit.
Ja, das ist ganz toll. Und ich glaube, Sie haben so viel erzählt und das ist für unsere Hörer und Hörerinnen auch erstmal, muss verdaut werden. Das ist, hört man nicht alle Tage. Sie konnten das so schön erzählen. Und
das ist eine Auferstehung für den Georges Gierlich, wenn die Leute das hören.
Ja, das haben Sie schön gesagt. Und ja, vielleicht von Ihnen noch ein Schlusswort, Herr Dr. Bursch.
Ja, ich würde sagen, er ist wirklich, also Georg Gierlich ist für uns heutige Leute in vielerlei Hinsicht ein Vorbild. Er war ein Tausendsasser. Er hat erst immer an andere gedacht, dann an sich. Das an sich Denken, an die Fliegerei, hat ihn allerdings dann auch ein bisschen in den Ruin getrieben. Das muss man leider auch so sehen, weil auch, das muss man auch sagen, seine Gutmütigkeit sehr stark ausgenutzt worden ist. Die Leute haben ihn einfach zum Teil nicht mehr bezahlt. Da waren dann offene Rechnungen, im wahren Sinne des Wortes. Und trotzdem, er hat die Kurve gekriegt, er hat in Österreich eine wunderbare zweite Heimat gefunden und dort ist er ja auch begraben. Das Stift Reichersberg, eines der schönsten Klöster in ganz Österreich, war seine letzte Heimat und da hat er dann seine letzte Ruhestätte gefunden.
Dann lassen wir das so stehen. Ich danke Ihnen, Herr Dr. Bursch und Herr Levenkohl, für die nette Gesprächsrunde mit den vielen Informationen. Ja, von einem interessanten Menschen, der hier in Merten gelebt hat und hier im Vorgebirge vieles bewirkt hat oder vieles gemacht hat, woran sich viele ältere Mitbürger erinnern können. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Freude beim Schreiben und Sammeln von alten Geschichten und alles Gute.
Ja, Ihnen auch. Vielen Dank, Herr Ganser.
Dankeschön. Ja, und dann gebe ich jetzt wieder zurück ins Studio. Und nach der Musik hat mein Kollege Dietmar Ballner noch die Veranstaltungstipps aus der Region. Ich sage damit Tschüss. Wenn Sie mögen, bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Otto Ganser. Tschüss.